Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend oder in seinem Fall Moin. Schön, dass Sie da sind. Er ist auch mal wieder Detlef Buck, Kultfilmemacher, Regisseur, Produzent, Schauspieler in Personalunion. So Kandigels Männerpension, Rubbel die Katz, Bibi und Tina. Kennen Sie alles, sind nur einige seiner Filme und Landwirt kann er auch. Detlef, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo. Ja, es ist so ein Scheißwetter. Da dachte ich, da kann man da auch ins Studio fahren.
Ich habe mich nämlich gefragt, Sonntag, wir klauen dir so ein bisschen ja deinen Sonntag. Oder nee, bist du kein
das
Sonntagstyp?
Dass das passt.
Ja?
Ja. Saat ist drin. Und als ich hier fuhr, hat es geregnet, dachte ich, kann man noch hier. Ne?
Also Saat ist drin, das heißt, du hast heute wirklich...
Gestern.
Gestern?
Ja.
Warst du als Bauer auf dem Feld,
ja,
als Landwirt? Als Bauer,
ich mag das ja gerne, ne? Ist ja Frühjahr.
Was hast du gepflanzt?
Blühwiese.
Blühwiese, ja. Für die Bienchen?
Ja.
Ach, und pflanzt du auch manchmal was, siehst du auch Saat aus für was man dann Kartoffeln oder so richtig essen kann und verkaufen kann?
Das
oder
ist machst mein du Kumpel, der Herr Wehrmann, der hat Kartoffeln, die schmecken ausgezeichnet, aber letztendlich, ich mag das. Wenn sich was regt und das Frühjahr liebe ich eigentlich und alles bricht auf, dann muss ich auch irgendwie raus, weil sonst wäre ich dann, ich muss irgendwas machen.
Aber dein Hof ist so wie für andere Schrebergarten, also das ist nur so zum Spaß
ich
oder zur Freude.
Sagen,
oder?
Hat die Größe von einem Schrebergarten im Vergleich zu dem, wo man jetzt von leben könnte, ja, würde ich sagen. Ja.
Aber du buddelst dann so ein bisschen in die Erde und guckst so, was
bleibt,
was kommt, was wird.
Ja, man sagt doch, derjenige, der einen Garten hat, ist ein glücklicher Mensch.
Du, ich hatte diese Woche einen wunderbaren Gärtner hier zu Gast und der hat so eine Lust auf Gärtnern gemacht. Also ich glaube auch, wer noch nie irgendwas versucht hat im Garten, der wird es jetzt tun. Der wird rausgehen und sich freuen.
Ja.
Ja, guck mal, das sagst du auch. Also wir reden über deine ganzen Themen, auch Landwirtschaft, wenn du möchtest. Ist schon ein Spektakel, ne? Wenn man sich das anguckt, kann ich verstehen, dass man dafür mal morgens früh aufsteht, oder?
Ja, das ist ja bekannt, dass sie da immer die Grüße so groß sind, dass sie da gar nicht mehr durchpassen. Das ist ja überall das Problem, dass diese Ozeanriesen eigentlich eine Dimension erreichen, wo man denkt, Gott, ist ja teilweise erschreckend. Ich weiß es auch nicht, was der Reiz ist, da mitzujuckeln, weil es ist ja so groß, da passen ja 3.000 bis 5.000 Leute teilweise rauf.
Ja, gibt aber auch kleinere Schiffe. Das heißt, du hast noch nie eine Kreuzfahrt gemacht?
Nee, ich habe mal 2 Tage verbracht und ich fühlte mich sofort so ein bisschen gefangen.
Ja.
Die laden ja oft gerne mal so auch so in Anführungszeichen Promis ein, die dann so kulturell da so hingeführt werden. Und mich hat das so ein bisschen, also ich fühle mich dann, ich kann nicht weg. Das ist das Ding. Ich brauche den Platz. Andere, ich respektiere es aber, wenn Leute das lieben und vollkommen aufgehen in der Sache. Aber das ist letztendlich natürlich. Ich wollte immer, in der Pandemie habe ich gedacht, jetzt liegen die ganzen leeren Dampfer überall so rum, keiner darf rauf. Vielleicht sollte ich da mal einen Horrorfilm drauf machen. Das hätte mich interessiert. Vielleicht.
Hast du aber nicht.
Zu spät gewesen.
Zu spät, gut. Aber nur 2 Tage bist du da frühzeitig wieder abgestiegen? Oder war das nur so eine kleine kurze Tour?
Von der Filmakademie war so
geplant, ja. Okay. Weil es gibt ja in der Tat einige deiner Kollegen, die da so Lesungen machen und ihre Filme zeigen und so.
Ja, ja.
Aber du nicht.
Die werden dann da eingeladen und dann so wie Tierchen gehalten.
Schauspieler, Regisseur und Produzent Detlef Buck ist heute unser Gast. Also wir können ja überhaupt mal sagen, worum es so richtig geht.
Ja, fass mal zusammen.
Das wollte ich dir überlassen. Die
Nein,
Flut.
Gottes.
Also es ist so eine Adaption vom Schimmelreiter, ne? Theodor Storm. Und viele haben das ja schon in der Schule gelesen. Aber dieser Film ist natürlich so in die Moderne gebracht. Eurer. Und du bist der Deichgraf, der moderne Deichgraf.
Ja.
Und der ist auch, wenn ich es richtig verstanden, total ehrgeizig und überzeugt. Und auch so ein bisschen arrogant, ne?
Ja, er hat eine gewisse Hybris, legt an den Tag, wie ich meine, der Mensch ja immer eine Hybris hat, dass er denkt, er könnte die Natur bezwingen und das fällt ihm auf die Füße. Aber die Hauptperspektive ist eigentlich von der Wienke, von der Tochter, die dann, und das spielt in der Jetztzeit dieser Weg, die will der Sache auf den Grund gehen, was damals in dieser Flutkatastrophe passiert ist. Und das ist der Bogen und ich spiele quasi unten die Fläche.
Du spielst die Fläche, da gucken wir uns mal an, wie du das machst in der Fläche.
Ja, Fläche spielen ist auch gut.
Die Wegestände steigen in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit. Die haben die mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu knapp 150
Stunden. Euer Pumpsystem ist gut. Du hast da auch schon mal vom Klimawandel gehört, ne? Der Meeresspiegel steigt Die Stürme werden heftiger und wir müssen jetzt was unternehmen.
In echt oder hat man das alles dazu gezaubert?
Ne, gezaubert wurde nicht. Also diese Autofahrten, ja. Teilweise die Feuerwehr fuhr vorweg und man musste hinterherfahren. Man musste auch manchmal gar nicht mehr, wo man hinfährt, vor lauter Regen.
Echt? Ganze Dreharbeiten hat es geschafft.
Ja, so ein bisschen wie Seven.
Ja, es wirkt das aber auch so, weil du sagst wie Seven. Also es wirkt ja auch sehr mystisch.
Ja, Mystery. Es sollte ein bisschen Mystery-Thriller auch rein. Dann hat aber Andreas den Schwerpunkt doch auch auf die junge Geschichte und auf die Emotionalität zwischen den beiden, zwischen anderen Spiegel und Fellini gelegt. Und das ist immer so, dass, ja, ich finde das auch gar nicht so schlimm. Es ist eben nicht nur eins.
Also ich finde das, was wir jetzt, das bisschen, was wir gesehen haben, schon total spannend. Also es macht wirklich Lust auf mehr.
Ja, das Schöne, was Andreas und also der ist ja Österreicher und hat sich ein bisschen verliebt auch in diese Landschaft.
Die norddeutsche Landschaft.
Ja, und das ist ja auch oft gut, dass Leute von auswärts dann eben noch mal mehr Präzisionen drauflegen können, als wenn man selber da ist oder so. Ich finde das, ich liebe es auch, irgendwo hinzugehen, da nimmt man intensiver wahr.
Ja, einen ganz neuen Blick, ne? Wenn man nicht das täglich um sich hat, sondern wie das
eben. Ja, absolut.
Aber da du ja nicht nur Schauspieler bist, sondern auch Regisseur und Produzent, hast du eigentlich selbst das Gefühl, wenn dann jemand anders eben den Film verantwortet und macht, du würdest es jetzt gerne eigentlich so machen?
Nein.
Oder kannst du dich da völlig dann hingeben, dass du
dann würde
im Moment
auch,
Schauspieler
nicht mehr
bist?
Ich spiele ja ab und zu und werde ja auch gerne, wenn das dann passt, genommen, weil ich auch die Klappe halten kann, ob das Haneke ist. Bei Haneke habe ich gesagt, ich glaube, der fünfte war am besten, wo er sagt, was glaubst du denn? Ein Schauspieler sagt mir, welcher Take am besten ist. Dann haben wir noch 17 gemacht. Am Ende war es der fünfte. Das ist, ich will kein Recht behalten. Mir geht es nicht ums Recht behalten, sondern es ist ein Teil von dem Team, um etwas zu machen, was nicht real ist. Es ist ja nicht da, es kommen 70 Leute zusammen und versuchen etwas herzustellen, eine Situation, wo Leute später sagen, oh, das hat mich berührt oder jetzt ist es spannend oder sowas. Und das ist als Regie eine wahnsinnig verantwortungsvolle Aufgabe, die viel vorher anfängt. Mhm. Was soll ich dann, wenn ich als Schauspieler komme, immer später zu klugscheißen zu sagen, ich weiß aber, wie es geht. Das weiß auch keiner. Ja. Und das ist genauso wie beim Fußball, wenn einer denkt, also hallo, wir wissen, wie es geht, dann kommt plötzlich eine andere Mannschaft und die plötzlich unique zusammenwächst und spielt viel homogener als die, die sagen, wir wissen, wie es geht. Es weiß keiner, wie es geht. Und davor habe ich auch wahnsinnig Respekt. Und ich bin eher immer toll, dass ich denn zu Gast sein darf beim Regisseur und merke, oh Gott, jetzt hat er das Päckchen zu tragen.
Ist ja auch ganz schön, mal Verantwortung abzugeben, wenn du das eben kannst. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Regisseure vielleicht auch ein bisschen nervös sind, mit dir zu arbeiten, weil sie denken eben, ey, so ein erfolgreicher Regisseur.
Die sind dann ja doch auch souverän. Okay. Ja. Also jetzt mit David Schalke arbeite ich zusammen oder mit Fatih Akin. Was soll ich denn? Die sind souveräne Menschen.
Ja, das Schöne ist, ihr seid alle auf Augenhöhe, ihr spielt zusammen, ihr arbeitet zusammen. Und bei dieser Produktion hat ein besonderes Autorenduo eigentlich den Film geschrieben oder die Vorlage geschrieben.
Den Roman
geschrieben, nämlich Andrea Paluch und Robert Habeck, also unser Bundeswirtschaftsminister.
Mit seiner Frau. Ja.
Als er vor 20 Jahren noch Kinderautor war, da haben die dieses Buch geschrieben. Und wollten eigentlich, glaube ich, auch immer, dass es irgendwie verfilmt wird. Und jetzt
hat
es geklappt.
Das hat auch nur 10 Jahre gedauert.
Hat ewig. Hier sieht man die beiden noch in jungen Jahren.
So schnell.
In jungen Jahren, die beiden. Und die Andrea Paluch, die möchte dir jetzt gerne mal was sagen. Pass mal auf.
Lieber Detlef, viele Grüße aufs rote Sofa. Wir freuen uns total, dass endlich die Verfilmung unseres Romans Hauke Heinz Tod in die Fernseher kommt. Und noch mehr freuen wir uns, dass du darin den Deichgrafen spielst und versuchst, die Menschheit vor der Klimakrise zu retten. Ich finde, niemand kann das Norddeutsche so gut darstellen wie du. Wir sind ja die Autorin des Buches und nicht des Filmes und daher etwas verschrien, schwer zufriedenzustellen zu sein. Wir finden aber diesen Film mega gelungen. Wir lieben ihn und haben ihn total gerne gesehen und freuen uns mega auf die Ausstrahlung. Dir jetzt noch viel Spaß in der Sendung und bis bald.
Ist ja nicht in die Fernseher.
Oder?
Finde ich in die Fernseher, finde ich auch lustig. Ja.
Ja, aber ist doch toll. Und vor allem das Lustige war auch, bei dem Video hat man so im Hintergrund gehört, wer Regie gemacht hat für diese kleine Aufnahme.
Ja.
Nämlich Robert Habeck.
Der ist ja am Wochenende da.
Ja.
Also, früher habe ich ihn oft getroffen im Zug. Auf seinem Weg. Jetzt fährt er wohl eher Auto, glaube ich, aus Sicherheitsgründen. Ich weiß es nicht, aber er war da oft im Zug. Er ist da auch so oft wie möglich zu Hause.
Ist er denn so einer, der dann auch schnackt? Also hast du auch immer, seid ihr ins Gespräch gekommen?
Ach, mit Robert Habeck ist eine ganz alte Geschichte. Da war noch ein Unbekannter, hey, wir müssen mal ein bisschen pushen. Das war bei uns im Kino. Und dann sag ich, ja, aber ich mache ja keine Parteipolitik. Und dann, weil es wirklich so ist, dass mir hat mal mein Regielehrer gesagt, Fritz Zinnemann, der sagt, weißt du, Politiker kommen und gehen und wir müssen bleiben. Und das damals war auch Schröder, sagt, komm, wir machen ein Foto. Ich sage, nee, ich mache keine Fotos. Er sagt, aber Politiker sind auch nur Menschen. Ich sage, ja, aber ich will keine Parteipolitik machen. Aber ich treffe ihn ab und zu und ja. Ich bin auch gern bei dem Lars Jessen, macht immer das Grüne Küche. Und da bin ich gern, weil ich interessiere mich eigentlich für alles.
Ja.
Weil ich das Spannendste finde, wenn man überall auch jetzt nicht nur dahin geht, wo man sagt, ja, ich bin da genau abgebildet, sondern offen.
Ja.
Die Offenheit ist für mich das Wichtigste.
Der Mix.
Da ist er eigentlich auch neugierig. Und beim Filmpreis oder so habe ich ihn auch oft gesehen.
Ja, schön. Und man nimmt ja auch, wenn man offen durch die Welt geht, überall was mit. Ne? Du kriegst überall deine kleinen Anregungen, Impulse, Inspirationen. Und irgendwo
das
tauchen die dann vielleicht wieder auf.
Ja, und nicht dieses, ich mag nicht dieses Abgeschirmte, sagt letztendlich, so ist es und ich habe meine Meinung und ich weiß, wie es geht oder sowas. Nein, ich höre mir das alles gerne an.
Die Flut, was wir gerade gesehen haben, läuft ab Donnerstag in der Mediathek zu sehen und am Samstag dann beste Sendezeit im Ersten und Wer den Schimmelreiter klassisch.
Weißt du, warum das eigentlich erst in die Mediathek kommt und dann?
Ist jetzt ganz modern, machen wir. Aber jetzt weil so. Weil so viele Leute irgendwie online gucken und dann haben wir das Gefühl, Fernsehen kommt jetzt oft hinterher.
Das Lineare, wie es
ja,
so müsste. Heißt. Erst ist es linear.
So war es früher auch, aber heute ist es modern andersrum.
Das ist mir, oh meine Güte,
ich weiß es nicht, können wir noch mal.
Guck mal, das Lineare, wieder zu kurz. Wir sind ja auch, guck mal. Ist das jetzt hier für die Mediathek?
Nein, wir sind live. Also alles, was du jetzt sagst,
ist live, ne?
Ist live. Bleibt, wie du es sagst,
ja.
Wird nicht geschnitten, nicht
linear.
Gekürzt, ist jetzt drauf, ist jetzt drin, total im Moment analog und digital.
Da muss ich jetzt mehr aufpassen.
Ja. Also wer den Schimmelreiter klassisch auf der Bühne sehen will, ja, der muss im Sommer total analog nach Hanerau-Hademarschen im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Denn dort werden die sogenannten Schimmelreiter-Festspiele aufgeführt. Und die Proben laufen jetzt schon. Laura Klinghardt war da.
Ein Mann auf einem weißen Pferd in einem historischen Kostüm. Nein, kein Märchenprinz, sondern Jürgen Warnholz. Eigentlich ein gelernter Zimmermeister, doch im Moment probt er einmal die Woche gemeinsam mit den anderen Darstellern hier auf Gut Hanerau für die Schimmelreiter-Festspiele. Eine Inszenierung der Schimmelreiter-Novelle von Theodor Storm.
Ich habe den Hauke vor 10 Jahren schon gespielt und vor 9. Ja, und dann spielen wir es nochmal und nun hatte ich die Möglichkeit, das nochmal machen zu dürfen. Und die Möglichkeit habe ich halt wahrgenommen und freue mich darauf, dass es wieder losgeht.
Bereits seit Oktober letzten Jahres laufen die Proben für das Stück, an dem knapp 100 Menschen mitwirken. Neben den Darstellern sind es unter anderem Kostümbildner, Regieassistenz und Techniker. Sie alle kommen hier aus der Gemeinde Hanerau-Hademarschen und machen ehrenamtlich mit. Nicht nur das macht die Schimmelreiter-Festspiele so besonders.
Wir sollen nun zum Besticken.
Also das war ja so. Wir spielen den Schimmelreiter über 3 Stunden lang an diesem jeweiligen Abend. In 3 Teilen. Das erste ist die Jugend von Hauke, also seine Kindheit. Und dann spielen wir den jungen Deichgrafen, wie er eben zum Deichgrafen wird. Und dann Stolz und Abgrund. Und die Besonderheit ist Hanerau, hier gerade das Gut, wo Theodor Storm seinen Tee getrunken hat. Wenn er hier in Hanerau zu Hause war, ist er hier durch die berühmte Allee gegangen und hat hier im Gut seinen Tee getrunken.
Wer hier mitspielen möchte, muss sich allerdings erst in einem Casting gegen andere Bewerber beweisen. Für die, die es geschafft haben, ist es schließlich eine Ehre, ein Teil des Theaterstücks zu sein.
Es ist cool, mit allen anderen Schauspielern das zu machen und das miteinander. Und es ist auch cool, es so aufzubauen für die Zuschauer auch. Das wird sehr spannend.
Ich glaube, es ist einfach die gesamte Atmosphäre. Weil der Schimmelreiter hier entstanden ist in Hanerau-Hademarschen, hat man einfach einen anderen Bezug dazu. Und das sind die Menschen, es ist das Stück an sich natürlich auch, was einfach hier so authentisch ist.
Von 2013 bis 2015 gab es die Schimmelreiter-Festspiele jährlich schon einmal auf Gut Hanerau.
Ole Peters! Halt, halt, meine Herren!
Schon damals war das Ganze sehr erfolgreich.
Eltern? Von dem Kind?
So ist der Zauber geheim.
Danach wurden erst mal andere Stücke von Theodor Sturm auf Gut Hanerau aufgeführt. Nach der Corona-Pandemie wollte man jedoch die Schimmelreiter-Festspiele wieder aufleben lassen.
Dann haben wir begriffen, jetzt wollen wir das verstetigen. Das heißt, jetzt gibt es das Festspiel, das wir alle 2 Jahre, vielleicht 3 Jahre wiederholen. Das heißt, es gibt immer einen Schimmelreiter. Und wenn Sie den kleinen Hauke gesehen haben, der von Tammer gespielt wird, das kann dann gut sein, dass er demnächst mal den großen Hauke spielt. Und wir haben eben den kleinen Nies gesehen in der Runde. Es kann sein, dass das dann der nächste junge Hauke ist. Also geht es hier durch Generationen übrigens schon jetzt.
Jürgen Warnholz freut sich besonders, dass die Festspiele wieder stattfinden. Schließlich hat er den Schimmelreiter schon einmal gespielt. Aufgeregt ist er trotzdem noch.
Ich freue mich. Eine Anspannung ist schon da. Also kann man ja noch nicht, kann man nicht verhindern, dass da eine gewisse Anspannung ist. Und ja, also von mir aus kann es losgehen.
Bis dahin ist jedoch noch etwas Zeit, denn die Premiere der Schimmelreiter-Festspiele findet am 30. August statt. 3 Wochen lang kann man sich dann das Stück auf Gut Hanerau ansehen. Eine Karte kostet knapp 50 Euro.
Wenn es noch eine gibt, hab gesehen, dass schon sehr gut verkauft worden ist. Großes Interesse. Aber der Jürgen ist doch der optimale Deichgraf, ne? So stellt man sich den vor.
Ja.
So, auf der Bühne. Hast du auch eigentlich Theater gemacht?
In Bochum bei Leander Hausmann. Aber ich habe jetzt ein Theaterstück geschrieben, was in der Volksbühne hoffentlich gezeigt wird. Das ist Churchill, Truman, Stalin. Und da spielt Katharina Thalbach Churchill.
Katharina Thalbach, als Frau spielt die Churchill. Warum?
Und Stalin ist Sophie Reuss wahrscheinlich.
Auch eine Frau besetzt.
Ja, dann? Weil die sind ja so bekannt.
Ja.
Und Sophie Reuss hat schön gesagt, es ist gar nicht so schwer, einen Mann zu spielen. Man hört einfach auf, eine Frau zu spielen.
Das reicht schon?
Ja, anscheinend. Und dann noch diese großen Typen.
Ja, Wahnsinn. Also das ist ja schon...
Die Idee ist mit Polis entstanden und der ist dann verstorben leider. Aber ich habe die jetzt, das ist fertig und Katharina findet das toll. Mhm. Und zieht das mal durch. Weil als Film kriegt man das nicht finanziert, weil dann Redakteure sagen, ja, wo ist denn der deutsche Standpunkt?
Aber wieso hast du dir gerade so...
Die gibt es ja nicht immer auf der Potsdamer Konferenz. Die sind ja nicht erlaubt da. Aber trotzdem umso spannender, weil die Zeit ist so spannend. Weil das Misstrauen zwischen Ost und West ist da gepflanzt worden. Truman hat den Abwurf der Atombombe dort beschlossen. Aber er hat Stalin nicht informiert. Er wollte nur, dass sie gegen die Japaner eintreten. Und dann ist dieses Misstrauen, ist ja bis heute, hat sich fortgesetzt. Mhm. Und wir leben immer noch in dieser Zeit des Misstrauens. Und tja, so ist das entstanden eigentlich.
Aber wenn man sich deine Filmografie so anschaut, ist das wirklich was Neues, oder? So ein historisches.
Nee, historisch habe ich ja immer schon geliebt. Erstmal habe ich Geschichte, Leistungskurs gehabt und dann hat sich Vermessung der Welt war für mich von Daniel Kehlmann ein leidenschaftliches Ding, was ich unbedingt machen wollte. Und wenn man so will, ist Knallhart für mich auch ein Stück Historie in Köln, in Neukölln. Ich würde öfter was Historisches machen und habe jetzt wieder die Idee, nachdem dieser morgens auch noch einen Tag gesehen habe, über Frauen nach dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Bloß ist Historie so teuer, wie Fatih zu Recht sagt, scheiße, wir kriegen hier die Kohle nicht zusammen.
Teuer, weil Kostüme und Aufwand?
Du musst alles, da ist ja nichts da. Mhm. Und das musst du schaffen und dann gehört einfach ein Budget dazu. Und deswegen kriegt man das gerade. Und der Mut ist dann auch, verlässt viel. Also viele wollen ja eben den Erfolg von vorne und wollen dann irgendwo rein investieren, wo der Erfolg gesichert ist. Und bei Historie, das tut sich die Leute leider ein bisschen schwer. Die Italiener, wie gesagt, da kann man von lernen, dass man Identität ist in der Historie, in der Geschichte drin. Und sich damit zu beschäftigen, ist, glaube ich, einfach das A und O, damit man nicht nur rumtaumelt.
Merkst du, dass du dich veränderst oder dein Interesse sich ein bisschen verlagert? Also, weil früher, sag ich mal, hat man ja dich eigentlich mit Comedy oder nicht mit nicht Comedy ist falsch,
er
aber mit
komischen. Dass es nicht komisch ist. Stalin war auf der Potsdamer Konferenz super gut drauf. Er war der Gewinner. Er war Truman, the accidental president heißt es. Der wollte eigentlich, da gesagt, er hatte Heimweh. Der wollte nur nach Hause. Ja. Das ist absurd, komisch. Er ist Präsident der Vereinigten Staaten, will nur nach Hause, hat Heimweh, weil er 2 Monate, Roosevelt war tot, ja. Und Churchill wurde abgewählt. In der und er stand da und dachte, wow, das ist so urkomisch. Diese große Geschichte ist so banal. Ich habe diese ganzen Dokumente durchgelesen, ja. Diese 200 Seiten und mir die 3 Biografien durchgelesen. Und das ist das Absurdeste, was man glaubt, wie Politiker zusammenkommen, wie es immer noch absurd ist. Und in der Politik heute, wenn es nicht so traurig wäre, würde ich mich totlachen. Also mein Wesen der Comedy ist da völlig drin. In Haltenbrust ist es dramatisch gezaubert.
Du machst mir schon unglaublich Lust, dieses Stück zu sehen. Wann läuft denn das?
Ich muss das ja erstmal inszenieren.
Und wie lange braust du dafür?
Eigentlich so 7 Wochen.
Ja, guck mal, dann läuft es im Sommer vielleicht.
Ja,
es hängt
an deinem Ende auch die
Bombe um. Und wie heißt es?
Churchill, Truman, Stalin oder... so hat man das gesagt, a baby successfully born. Das war die Atombombe.
Okay, ich bin gespannt. Ich werde das beobachten und eine deiner Zuschauerinnen sein, weiß ich jetzt schon.
Gerne.
Du bist ein professioneller Filmemacher, hast es geschafft und verdienst damit dein Geld. Die beiden Amateure, die Georg Beinlich in Kiel getroffen hat, machen es aus reiner Leidenschaft. Aber auch das zahlt sich aus und begeistert.
Der erste Schritt, insgesamt 5 Kilometer lange 8mm-Filme digitalisieren. Erst danach konnten die Kieler Filmemacher Gerald Grote und Oliver Boczek ihren neuen historischen Dokumentarfilm schneiden. Gedreht wurden die Bilder zwischen 1939 und 1955 von Theodor Fiedler. Damals ein stadtbekannter Konditormeister und Bauherr in der Kieler Altstadt. Ich habe Kiel erlebt, heißt der Film.
Theodor Fiedler hat einen tollen Blick gehabt. Er hat wirklich sehr, sehr professionell schon als Amateur gearbeitet, hat Anschlüsse immer wunderbar hingekriegt und so. Eigentlich waren wir dann sehr begeistert. Und da wir das dann auch selbst digitalisieren konnten, hat das irgendwie uns sehr, sehr gefallen, dass das Bild so toll aussah.
Er hat auch Szenen wiederholt und hat dann auch die Kameraposition gewechselt. Also er wusste, glaube ich, dass 2 Filmemacher nach über 80 Jahren sich an dieses Material setzen und das bearbeiten.
Geschickt montieren die Filmemacher die vielen kurzen Episoden, dezent kommentiert zu einem einstündigen Film. Er zeigt die Wirrungen dieser Zeit aus der Sicht eines Familienvaters mit 4 Söhnen.
Es ist sehr schön, weil man einfach was sieht, was es so nicht mehr gibt. Kiel vor dem Krieg, Kiel nach dem Zweiten Weltkrieg. Was hat sich da verändert? Das interessiert zumindest erstmal die Kieler. Und er erzählt auch eine schöne Lebensgeschichte. Es ist quasi wie so ein Tagebuch, was er geführt hat, aber ohne Worte, sondern in Bildern.
Hallo Bernd.
Dem Filmschatz hütete all die Jahre Sohn Bernd Fiedler, der die Leidenschaft des Vaters teilt und Kameramann wurde. Sogar die Originalkamera gibt es noch.
Das ist die erste Kamera, die er bekommen hat. Hat seine Mutter ihm geschenkt, Weihnachten 39. Damit hat er dann den ganzen Familienalltag aufgenommen. Die Firma natürlich in Kiel und Wehrmacht. Anfang 40 wurde er eingezogen.
Abschied von Ehefrau Anna am Kieler Bahnhof. Auch im Krieg ist die Kamera immer dabei. Fiedler dient als Bildauswärter bei der Luftwaffe im Mittelmeerraum. Für den Krieg aber und die Ideologie dahinter konnte er sich nie begeistern.
Das Strammstehen mit Händen an der Hosennaht und zusammengeschlagenen Hacken entspricht nicht seiner Lebenshaltung. Die ist eher ungezwungen und burschikos.
85 Jahre später nun, Premiere vor ausverkauftem Haus im Kommunalkino Die Pumpe. Neben Bernd Fiedler ist auch sein Bruder Hannes gekommen. Die beiden kommentieren im Film die Aufnahmen des Vaters.
Wir haben ja als Kinder die Zusammenhänge auch gar nicht kapiert. Wir haben gar nicht gefragt, warum das alles kaputt ist. Wir sind ja in Ruinen eingebrochen, unten in die Keller.
Zu Recht Applaus für alle Beteiligten.
Die Zusammenstellung ist sehr gut gemacht worden, meine ich wohl.
Vor allen Dingen, darf ich mal sagen, nicht nur als Filmfritze, sondern
in so guter Qualität, so groß auf der Leinwand, ja, das habe ich noch nicht gesehen.
Das Material reicht noch für einen zweiten Teil. Und die Filmemacher hätten da noch einen Vorschlag.
Weil wir ja wissen, dass Detlef Buck im Studio sitzt, ich würde ihn sehr gerne nach Kiel einladen. Und dass er sich den Film hier vor Ort mit uns anguckt, das fände ich eine tolle Sache. Das wäre für Kiel, fürs Kino toll. Es wäre für uns auch etwas, mit ihm sich auseinanderzusetzen und zu sagen, wie hättest du das gemacht?
Auf jeden Fall nicht besser, glaube ich. Mit voller Liebe. Nee, ist auch spannend. Ich finde solche Aufnahmen. Ich habe auch gerade neulich bei meinem Onkel so alte Hochzeitsfotos gesehen. Und wie ernst die Gesichter dann sind. Also, und du merkst eigentlich auch die Arbeit. Ja. Und trotz der Hochzeit. Und das merkt man ja hier auch, diese Kinder, die da mehr oder weniger den Krieg akzeptieren. Ja, weil Kinder
sich damit arrangieren irgendwie.
Ja, das sind ja auf jeden Fall immer schneller als auch die Erwachsenen, die dann auch daran kaputt gehen. Mhm. Kinder können auch daran kaputt gehen. Ich finde das faszinierend.
Ja, und nimmst du die Einladung an? Gehst du nach Kiel? Kommst du nach Kiel?
Ist bei mir immer Einladung nehme ich erstmal immer alle an.
Okay, also dranbleiben. Alle, ja. Dranbleiben. Ja. Ne? Aber man weiß ja nie so genau, wo du gerade bist. Weil du
das weiß
bist
ich ja, selber ne, dann auch nicht.
Irgendwie in so vielen Sphären unterwegs, mal auf dem Land, dann wieder in der Großstadt,
naja,
dann in der Kneipe irgendwo. Wir haben extra eine hier für dich gebaut, weil wir gehört haben, du gehst ganz gerne mal in eine Kneipe, in so Eckkneipen, Stammkneipen.
Ja, das ist jetzt, ich finde das letztendlich, wie der Mensch so am Feuer Geschichten erzählt, sind in den Kneipen auch die Geschichten,
oh mein,
die zusammenlaufen.
So nah.
Ja, das ist, und das habe ich erlebt, also das kommt mir so vor, dass es die Kneipe eine Reminiszenz erlebt, dass die Leute nach dieser Pandemie-Kiste, die wir uns nicht treffen, und so, das Bedürfnis haben und dadurch, dass es ein gemischteres Publikum ist teilweise.
Ja.
Und mich das auch sehr freut eigentlich, dass das so ein Revival. Also es ist aber nur ein Eindruck.
Das heißt, du machst auch einen Film
in
der Kneipe, zur Kneipe, über die Kneipe oder was? Die
Kneipe war ein Wunsch, dass wir das machen. Wir haben es geschrieben, mehrere Geschichten, die zusammenkommen. Jetzt ist die Redaktion und sagt, aber die Flughöhe des Mittwochabends wird so nicht erreicht. Wo ich sage, welche Flughöhe meint ihr denn überhaupt? Was ist das für eine absurde Äußerung, dass es da erstmal nicht stattfindet? Jetzt muss man aber, das ist bei jedem Film so oder bei jedem Projekt, auf Potsdamer Konferenz, es wird kein Film, also ich mache jetzt Theater. Und vielleicht mal Eckkneipe Theater, nein, versuchen dann Film, man muss dann weiterkämpfen. Das ist aber immer so gewesen. Sonderlee war auch so. Keiner wollte Sonderlee sagen.
Ich liebe Sonderlee.
Ja, sie wollten es nicht, wo sie sagen, die Gesellschaft will doch nichts von der DDR mehr hören oder den höchsten Stasi und sagt, nein, das geht um den Alltag, die Identität.
Ja.
Und die Sonderlee hat ja die Identität. Ich war jung, ich war verliebt und es war die schönste Zeit meines Lebens. Das ist die Quintessenz. Und die Identität ist das Wichtigste überhaupt, was ein Film liefern kann, weil dann Leute sich damit identifizieren, genauso wie mit den alten Filmen. Und auch bei der Eckkneipe, das ist Identität, das sind Geschichten, die mit den Leuten zu tun haben. Und das Leute berührt. Und ich glaube auch, dass Leute wieder die Tendenz haben, nicht nur zu sondern berührt mich was, ist es eine wahre Geschichte und kann ich da was mit meinen Emotionen anfangen? Mhm. Und das hat mehr Chance als ein lautes Gewitter oder Gewese, wenn es um nichts geht.
Und Kneipe, da hast du, haben wir eigentlich was zu trinken? Wollen wir hier so trocken sitzen? Gibt's was zu trinken?
Ich habe gehört, wir sind die letzten Gäste, aber ach, komm, die meistens
gibt's ein Bier?
Dann
bitte.
Ah,
oh, letzte Runde, danke.
Ja, so ein Schnitt.
Ist natürlich alkoholfrei, ne? Ist ja hier live, weißt du?
Naked. Mag ich aber auch gern.
Sehr, vor allem, wenn man nicht so eine Biertrinkerin per se ist, ich trinke ja lieber Wein, dann schmeckt man es gar nicht so. Also ich schmecke gar nicht so einen Unterschied.
Ja, die meisten Kneipen haben nicht so einen guten Wein, aber es...
Da hast du recht.
Große wenn
Flasche,
das,
kleiner Preis.
Ja, sagst du, irgendwie...
Kannst du besser...
die den auch so rein, wo ich denke, Mensch, wenn ihr das mal so liebevoll machen wie das Bier...
Ja.
Aber die lernen dazu, das kriegst du auch schon manchmal so einen Gin Tonic. So. Also der eine, das ist so lustig, der sagt, mixt euch das selber zu, ich weiß nicht, wie das geht. Whisky sauer, weiß ich nicht. Und dann hat er die Kredenz in der Liste und dann müssen die Gäste das selber machen, was ich herrlich finde. Weißt du, wo du sagst, ja, I don't know, ich gehe mit der Zeit, ich kaufe euch das, dann macht ihr das selber. Einmal will er es nur haben.
So,
ich muss
so
ihn digitalisieren lassen.
Du bist 22, als du den gemacht hast. Das war noch in deiner Landwirtschaftslehre und noch vor der Filmhochschule. Das war der allererste Film.
Ja, weiß ich. Das ist mir bewusst.
Ja. Ja, kann ja sein, dass du es schon vergessen hast. Es sind ja 40
Nein,
Jahre.
Nein, es kommen immer noch Leute, die sagen, ach, guck mal da, die sich daran erinnern, weil da so geflogene Worte sind, die ich mach mal so oder auf dem Holzen komme ich noch mit oder weiß ich, was der da alles sagt.
Das hat war im Grunde damals deine Geschichte. Du kommst vom Land in die Stadt nach Hamburg und lernst
das
so...
Das war anders. Peter Pevers, der erste Regisseur, den ich in Hamburg getroffen habe, sagte, weißt du, jeder Mann will eine Frau retten, mach das. Und dann habe ich es geschrieben und das war, ein Bauer rettet eine Prostituierte aus St. Pauli. Und es war so lächerlich, dass ich da gesagt habe, also das kann es ja wohl nicht sein. Ne? Und dann war ich bei ihm und er wohnte in St. Georg, Souterrain, und da waren auch viele Prostituierte, die immer rein und raus gingen. Die hatte eine Wärmestube für sie. Und ich dachte, ah, deswegen hat er die. Dann wurde der Film gemacht, Pretty Woman. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann ich ja nicht nachmachen. Und dann habe ich diese Komödie draus geschrieben. Ich habe das alles umgeschrieben. Das war ein Drama. Und dann habe ich mir ein Buch gekauft von Georg Seslin, wie funktioniert Komödie? Und habe das auf Komödie getan. Und er ist jemand, wo du sagst, oh Gott, das ist ja Fremdschämen. Dass er keine Ahnung hat, der Tor, der irgendwo hingeht. Und das war ein bewusster Akt, das umzuschreiben vom Drama auf Komödie.
Was Besseres hätte dir nicht einfallen können.
Aber es war ein Prozess.
Ja, aber stimmt.
Es war nicht,
das nicht
so,
von heute auf morgen, sondern...
Nee, es war sehr genau geplant.
Sagen ja alle, dass Komödie das ist, was die meiste Planung braucht, weil es die meiste Präzision braucht. Ne?
Absolut, ja.
Du machst aber auch ganz andere Sachen. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, nach Historie, aber auch Kinderfilme, Kinderreihe, sehr erfolgreich, alle die Kinder haben, kennen Sie, Bibi und Tina.
Ja, die Musik, also die Idee damals war immer, dass ich gesagt, ja, mich hat das ein bisschen gelangweilt. Ich hatte ja Hände weg mit Sibi gemacht. Wir wollten unbedingt wieder einen Kinderfilm machen. Und da habe ich gesagt, ich will das machen wie Pop mit ganz viel Musik. Und ja, das war dann die Königsidee, so eine Idee. Und dann haben ja eben auch viele Kinder diese tolle Musik von Peter und Ulf mitgesungen, dann gibt es das als Musical und dann gibt es das, was ich, als alles andere. Und die Company hat da, glaube ich, sehr gut dann von leben können. Aber was ja auch okay ist, wenn eine...
Ich hoffe, du
Nein,
auch.
Nein, es hat ein sehr schlauer Analyst mal gesagt, als 90er konnte man mit 5 Millionen ein Pop-Kino machen, Männerpersonen. Und dann kam Marvel und dann die Budgets gingen auf 250 Millionen, 280, 300, 320
Millionen. Von 5 Millionen auf 250?
In Amerika. Mhm. Und ich habe gesagt, wir haben auch Superhelden, das ist Bibi und Tina, und das machen wir dann nicht ganz so teuer. Wir hatten da 5 Millionen. Und das war die einzige Kraft und die Idee, das hat einer wirklich analysiert und gesagt, das ist, damit haben wir eine Nische, die ökologische Nische, wo wir imbrieren. Amerikanische machen kein, Kevin allein zu Hause gibt es nicht mehr. Die haben nur noch Animationsfilme. Es gibt keine. Und was ich sagte, dann machen wir das.
Und das war gut, dass du es gesagt hast, weil, wie du sagst, super erfolgreich. Die ganzen Kids lieben es. Und die beiden, die Musik machen, die wollen dir auch noch mal was sagen. Hier sind sie.
Die haben ja so viel zu tun.
Lieber Buck, wir haben uns zwar gestern schon gesehen, aber du sollst uns ja niemals vergessen. Und deswegen grüßen wir dich jetzt auch hier ganz, ganz lieb. Und es ist so schön, dass es dich gibt. Und wir freuen uns.
Wir sind Riesen. Wir sind deine größten Fans.
Ja, so sehen deine Fans aus.
Mhm. Da würde etwas ich ältere, mittelalte, schwule Männer.
Tschüss.
So Peter. Sehen Intendanten von der Theater des Westens aus. Das finde ich lustig.
Peter Rathe und Ulf Sommer, super. Für mich natürlich immer noch Peter Rosenstolz, aber daran sieht man, wie alt ich bin.
Mega Erfolg haben die das Theater des Westens wirklich belebt. Mit Romeo und Julia und jetzt am 5. Mai haben sie ja Premiere, das kann man ja sagen. Mit Kudamm 59 machen das wirklich toll, weil das ist eine Belebung.
Ja.
Und das ist eine Begeisterung. Und selbst ein Stück die Arme, die Leute gehen mit. Und das ist etwas, was, das ist nicht dieses, ist alles so schwierig, sondern sie gehen was an und versuchen es und haben eine super Energie.
Und das Schöne ist, was du sagst, dass diese Musik halt auch mittlerweile auf die Bühne kommt, alleine mehr oder weniger als Musical. Und auch das schauen wir uns an, Bibi, der Klassiker auf der Bühne als Musical.
Deutschlandweit ausverkaufte Konzerthallen, rund 600.000 Zuschauer und zwei beste Freundinnen. Bibi und Tina, das Musical, eine Erfolgsgeschichte. Hamburg, 13.30 Uhr, Generalprobe für die große Show am Abend. Der Kult um die kleine Hexe reißt seit Jahren nicht ab.
Es kommen halt auch irgendwie immer, glaube ich, Generationen nach. Das ist natürlich auch dadurch, dass Bibi und Tina, ich erinnere mich, als Kind hatte ich noch diese Hörspiele auf Kassette. So, also das war so die Generation, wo das irgendwie angefangen hat. So. Und dann mittlerweile, jetzt gibt es ja ganz viele Filme, dann diese Serie und auch Eltern, die jetzt dann Mitte 20 sind, vielleicht Kinder haben mittlerweile oder und dann das quasi weitergeben.
Es ist einfach Popmusik, die jeder hören kann und deswegen auch die Eltern cool finden.
Seit 2016 tourt das Musical durch Deutschland. Inzwischen sind sie eine große Bibi und Tina-Familie, auch hinter den Kulissen.
Ja, wir sind lange unterwegs und vor allem halt wirklich den ganzen Tag, weil wir gemeinsam im Bus schlafen und aufstehen, gemeinsam frühstücken. Jeder, also wir leben eben im Bus und von daher wächst man so zusammen und lernt sich eben so viel besser kennen.
Etwa eine halbe Stunde braucht es, dass aus Eva Schütz Bibi Blocksberg wird. Das Aufwendigste ist die Perücke.
Die ist vorne geklebt und dann gesteckt überall. Und dann sind überall hier Klammern, also die ist bombenfest. Also ich headbange ja in der Show auch, also so.
Pferdeschwänze und Bibi-Schleifen gibt's auch beim wartenden Publikum. Fans der ersten Stunde.
Ich glaube, ich kenne die schon seit ich 3 bin. Und jetzt bin ich 8.
Wiederholungstäter sind sie fast alle.
Ich freue mich einfach auf alles, weil wir letztes Jahr waren auch schon hier.
Ich kenne das schon richtig lange und ich finde die auch cool. Ich mag das richtig gerne und die Lieder sind auch toll. Jungs gegen Mädchen.
Nein, Mädchen gegen Jungs.
Jungs sind wie Wasser, keine Farbe, kein Geschmack. Wie ein Witz, ohne Lacher, denk richtig drüber nach.
Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina.
Der Ohrwurm ist auch der Eröffnungssong der Show. Special Effects, tolle Choreografien und jede Menge Hits aus den Kinofilmen und Serien. Alle Songs vom Produzentenduo Peter Plate und Ulf Leo Sommer.
Wenn du für Bibi und Tina schreibst, musst du erstmal eins machen. Du musst dich in der Bibi und Tina-Welt zu Hause fühlen und sie sozusagen inhalieren. Und nur dann funktioniert das. Also du musst eigentlich auch selber wieder zum Kind werden. Und was ist das Tolle an Kindern? An Kinder sind neugierig und begeisterungsfähig. Wenn wir Musik machen, ist es ein bisschen so, dass wir zurück in den Sandkasten gehen und spielen.
Die Musical-Show verzaubert tatsächlich klein und groß.
Ene Mene doppelt und einwandfrei. Chico spricht mit französischem Akzent hoch 3. Hex, hex!
Eine Stunde und 40 Minuten geballte Hexenpower. Absoluter Höhepunkt.
Super! So ein Rhythmus, bei dem man mit muss. In jedem Alter.
Ja.
Oder? Absolut. Das ist ja das Tolle an dieser ganzen Reihe.
Das war
die läuft
Idee.
Und läuft und läuft. Wenn man sich überlegt, 40 Jahre alt jetzt die Bücher, Bibi und Blocksberg damals und Bibi und Tina.
Nee, die Songs haben das schon erstaubt.
Ja, echt, super.
Das war eigentlich auch wichtig, weil sonst wäre das nicht gegangen. Also dadurch hat es eben auch diesen Dampf.
Detlef, ich muss dich noch fragen, dieser Schnauz, bleibt der jetzt?
Nein, ich hatte Maskenprobe, ich spiele einen Reichsbürger und dann nach der Maskenprobe sagten die, bleib mal so, wie du bist. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, weswegen wurdest du besetzt? Ja, so.
Okay, also nächste Mal dann eventuell wieder nackig.
Ja, und bei Sam Gangster, bei Fadi spiele ich den auch.
Okay, gut.
Also, aber dann schmeiße ich das Ding.
Schön, dass du hier bist, hier warst. Schönen Sonntag-Restabend noch.
Ja, so soll man den Sonntagabend.
Ja, eben. Und demnächst im Theater. Ich freue mich schon. Und Gast von morgen ist Heribert Prantl, Buchautor und Kolumnist. Und Hinak wird moderieren. Viel Spaß mit den beiden. Tschüss, schönen Restabend. Guten Heimweg.
Ist das jetzt vorbei?
Ja, wenn das Licht endlich mal aus ist, so.